Viel Spaß bei Voll verpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
Willkommen zurück zu Voll verpixelt aus unserer zweiten Sommerpause.
Ja, wieder unfreiwillig.
Es wurde wieder sonnig. Wir mussten schnell wieder zurück in Notfall Sommerpausenalarm. Und ja, jetzt sind wir wieder hier und hoffen einfach mal, dass es jetzt wieder trister wird und grau und kühler.
Ja, mehr Leute sind drinne, weniger Leute haben draußen Spaß, müssen dann zu solchen Freuden wechseln wie Podcast hören.
Videospiele spielen,
genau.
Und deswegen sind wir hier.
Haus des Geldes geht weiter.
Habe ich schon reingeguckt. Kurzes Feedback meinerseits. Ich fand sie lächerlich, die ersten paar Folgen, weil Haus des Geldes für mich davon gelebt hat, dass es irgendwie schlau ist, so, dass schlaue Dinge passieren, die du nicht vorhergesehen hast. Und jetzt passieren halt auch Dinge, die du nicht vorhergesehen hast, aber die Erklärungen werden halt nicht dementsprechend nachgeliefert. Also sehr oft passiert es, dass einfach Menschen in einer Szene da sind und in der anderen Szene ganz woanders.
Also ich habe die ersten 3 Folgen gesehen, dass wir uns nicht gegenseitig spoilern.
Nö, ich habe auch so ungefähr die ersten 3 gesehen.
Ja, ich habe mir so gedacht, okay, haben die irgendwie den Writer gewechselt?
Ja, das Gefühl hatte ich.
Also diese kleine Minispoiler, diese Special Force, die dann so aufkommt, ne? Das hat mich an irgendein Tom Clancy-Spiel erinnert, aber nicht an Haus des Geldes.
Ja, das war schon
auch irgendwie so von jedem einer und dann sehen die auch nicht wirklich Elite aus, sondern mehr so Fortnite und.
Also wir können ja gerne nachher nochmal ein bisschen über die ersten 3 Folgen reden, aber hier jetzt natürlich nicht. Wir wollen ja jetzt niemanden das vorweggreifen und wir wünschen euch viel Spaß, denn bis dahin fand ich die Serie top.
Ja. Und, back to topic. Wir haben ja einen Gaming-Podcast.
Oh ja, wie heißt der denn?
Voll verpixelt.
Ja, dann herzlich willkommen zu Voll verpixelt mit Johannes Repp, der mir gegenüber sitzt, meine Damen und Herren.
Ja, und meine Damen und Herren, mir gegenüber sitzt meine Pflanze und Felix T. Vogel.
Ja.
Sie heißt Bernd, die Pflanze, und ist ein Baumfreund. Sie rankt so langsam, so, die sollte da nicht stehen, aber die wächst irgendwie nur da, deswegen.
Ja, mal sehen, ob ich noch länger hier sitzen bleibe und sie über mich drüber wächst, aber erstmal Gras über dieses Intro wachsen lassen und wir fangen jetzt an, wirklich mal über Gaming-Sachen zu reden. Und zwar, was hast du denn zuletzt gespielt?
Ich habe zuletzt, vor, halb, während und nach der Sommerpause King's Bounty 2 gespielt. Das habe ich von den Entwicklern zur Verfügung gestellt gekriegt, über Spieletipps Giga-Spieletipps, um einen Test zu verfassen. Das sollte ich vielleicht dazu sagen, dass ich das nicht selber gekauft habe. Und ich kann sagen, es ist ganz angenehm. Das Ganze ist ein Mittelalter-Fantasy-RPG, bei dem die Story flexibel und die Kämpfe rundenbasiert sind. So kann man es, glaube ich, am ehesten beschreiben. Und es ist einfach geil. So, es zieht dich in seinen Bann. Es ist zweckmäßig und es ist geil.
Was ja lustig ist, weil ganz am Anfang hast du ja sogar hier im Podcast auch gesagt, dass du noch nicht ganz sicher bist.
Ich bin mir, ja genau, da war ich mir nicht sicher, weil das System rundenbasiert und RPG habe ich schon mal ausprobiert, nämlich mit Kingdom Under Fire 2. Da war ich auf einem Event, durfte das dort anspielen und war nicht sonderlich überzeugt. Hier ist es so, das ist wirklich, das hat mich abgeholt. Die Entwickler sagen selber, dass es zum Beispiel von Herr der Ringe inspiriert ist oder von Game of Thrones die Welt oder von The Witcher, also von der Netflix-Serie. Und wirklich, die Welt ist hübsch. Es macht viel Spaß, darin rumzulaufen. Reiten willst du nicht. Die Pferdesteuerung ist unfassbar clunky. Aber da sind so ein paar Sachen, die dir da ins Gesicht fallen. Zum Beispiel, dass die Gesichtsanimationen nicht so flüssig sind. Das wirkt immer so ein bisschen wie Mund auf, Mund zu in den Dialogszenen. Du hast eine Grafik, die schon ein bisschen altbacken wirkt. Ich habe vorhin zu Felix gesagt, es fühlt sich an wie, als würde man einen alten Klassiker spielen, den man irgendwann mal verpasst hat. Es ist ein gutes Spiel. Es fühlt sich nicht sonderlich modern an, aber es fühlt sich sehr, sehr gut an. Es spielt sich super toll.
Und ich habe sogar jetzt wirklich durch deine Erzählung und auch durch die Screenshots, die du mir ein bisschen gezeigt hast, Lust bekommen, das zu zocken. Weil es wirkt einfach sehr angenehm und wie du richtig sagst, so, es wirkt wie ein Spiel, das man vor 10 Jahren gerne gespielt hätte, aber die Grafik ist jetzt auch nicht vor 10 Jahren mäßig, aber ja, schon irgendwie auch nicht ganz modern.
Sie ist halt nicht 4K, Ultra HD, Raytracing, hast du nicht gesehen.
Aber sieht gut aus.
Aber sie sieht gut aus. Sie ist zweckdienlich. Und ich habe einem gemeinsamen Kumpel von uns, der mit mir immer gerne Kochabende veranstaltet, du weißt, worum es um wen es geht, dieses Spiel auch nochmal angezockt, habe ihm einen Controller in die Hand gedrückt, habe gesagt, hier, zock's lieber mal an, bevor ich dich ewig zuquassele. Und keine 15 Minuten im Game hat er so, ja, ist geil. War die Entscheidung schon gefällt, ja, ist geil, nehme ich.
Nice.
Weil das Coole ist, du musst immer diverse Entscheidungen treffen. Du hast 4 verschiedene Wege, denen du folgen kannst, immer 2 parallel. Du kannst dich nämlich häufig entscheiden zwischen Stärke und Gewandtheit. Also voll draufhauen oder Leute geschickt hinter das Licht führen oder Magie anwenden. Mhm. Also der eloquentere Weg, der durchdachtere Weg. Und dann kann man sich natürlich noch entscheiden zwischen diszipliniert, also gesetzestreu, und Bandit, also Anarchie.
Also relativ klassisches System, aber man hat mehrere Wege und das ist
genau, es erhöht den Wiederspielwert. Ich bin jetzt schon am Überlegen so, ja, eigentlich würde ich schon gerne die andere Entscheidung nehmen, aber das passt jetzt mehr zu dem Charakter und in meinem nächsten Run will ich ja sowieso so ein magisches Arschloch spielen, der quasi...
Das magische Arschloch. So hätte ich dich aber auch vorher schon beschrieben.
Ja, im Moment, ist das gut oder schlecht?
Ich weiß es nicht, war auch eigentlich nur ein Gag. Aber für welchen Weg hattest du dich denn jetzt beim ersten Playthrough entschieden?
Also du entscheidest dich am Anfang zwischen 3 Protagonisten. Du baust dir keinen eigenen Charakter und ich habe mich für die Klasse entschieden, die quasi den normalen Krieger widerspiegelt, weil es einfach am zugänglichsten ist am Anfang. Und da bist du halt weniger im Magiezeug unterwegs, sondern bist halt wirklich nur Stärke und in dem Fall jetzt Disziplin. Also ich habe Königstruppen. Ich bin mit meinen Rittern unterwegs die ganze Zeit.
Ah, hast du Companions, also Leute, die mit dir mitkämpfen und so?
Das sind die einzigen, die kämpfen. Du kämpfst gar nicht. Du stehst nur als Feldherr am Rand und guckst zu und befehligst die. Ja, also du hast diese Companions, die dann die Kämpfe für dich austragen. In rundenbasierten Kämpfen, das sind so 6 Ecke. Und da musst du halt, da achtest du dann halt nicht unbedingt auf so Sachen wie, wie cool sind die, wie toll sehen die aus, wie du es vielleicht in anderen Spielen machen würdest, oder du achtest halt wirklich drauf, so ja, wie sehen die aus? Wer achtet darauf? Das war gerade ein dummer Vergleich.
Ja, doch schon.
Ich wollte gerade so ein bisschen in die Pokémon-Logik rein, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich von Pokémon eigentlich keine Ahnung habe.
Also ich achte da schon manchmal drauf bei manchen Spielen, dass ich nicht die stärksten Truppen habe, sondern die am coolsten sind.
Ja, also da ist es so, du musst halt wirklich gucken, wie ist auch deine Kampfstrategie. Du musst teilweise schiebst du auch Leute aus der Reserve in deine aktive Armee hin und her. Also du hast eine Reserve mit unlimitierten Ressourcen. Wenn du nur 9 Bogenschützen auf dem Feld stehen lassen kannst, kannst du 100 Leute in der Reserve haben, wenn du es dir leisten kannst, weil Truppen sind teuer, willst die nicht sterben lassen. Dann im Fall von Bogenschützen zum Beispiel guckst du, okay, wie sieht das Terrain aus? Gibt es da höher gelegene Flächen, wo ich die positionieren könnte? Hab ich genug Tanks, um die abzuschirmen? Hab ich genug Leute, die Schaden austeilen, oder habe ich einfach nur irgendwelche Tanks, die dann von Magiern einfach nur gegrillt werden und dann ist es relativ schnell vorbei und ich habe wieder einen Haufen Kohle verloren. Und dann musst du natürlich gucken, also es gibt, die Truppen sind auch, je nachdem welchen Weg du folgst, also es gibt Stärketruppen, Disziplintruppen, Anarchietruppen und Gewandtheitstruppen, und die müssen natürlich auch miteinander kombiniert werden. Das heißt, wenn du Stärketruppen hast, kann es sein, dass einfachstes Beispiel Disziplintruppen hast, dann kann es natürlich sehr gut sein, dass sie keinen Bock haben, mit Anarchietruppen zusammenzuarbeiten. Das siehst du dann immer in so einem kleinen Smiley, wie die Stimmung in der Truppe ist. Und das kannst du skillen, dass sich bestimmte Wege miteinander vertragen. Aber cool. Du musst halt auch beim Zusammenstellen schon gucken, wie gut passen die zusammen, weil die Disziplin auch eine Auswirkung auf die Kampfkraft hat.
Ey, ich krieg immer mehr Bock. So, das macht mir immer mehr Spaß, mir allein vorzustellen, wie ich dann in der Welt unterwegs sein werde.
Ja, aber du warst nicht der Einzige, der in irgendeinem Königreich unterwegs war. Ich war nicht der Einzige, der in irgendeinem Königreich unterwegs war. Du hast nämlich auch dich in einem RPG wieder versucht.
Ich habe endlich final, würde ich jetzt einfach mal sagen, Kingdom Come Deliverance abgeschlossen. Also ich werde trotzdem immer mal wieder reinschauen und jetzt vielleicht nochmal ein bisschen die Welt genießen und 1-2 Nebensquests machen. Aber ich habe offiziell die Hauptstory durch, den Epilog durch und das DLC From the Ashes auch quasi durch. Also wo man halt ein Dorf wieder aufbaut als Vogt. Und das hat auch viel Spaß gemacht und so weiter. Das war ja das, wo ich erzählt hatte, dass ich jetzt gerade in massiven Schuldenproblemen versinke, weil diese Stadt halt Geld frisst wie Sau. Aber irgendwann ist man dann über einen Punkt drüber, wo die Stadt dann Geld produziert. Und wir werden gleich noch ein bisschen über Exploits reden. Ich nehme es jetzt schon vorne weg. Das ist halt unbalanced ab dem Punkt, weil du kannst dann einfach, die Stadt hat dann eine feste Einnahme pro Tag, 2000, und dann kannst du einfach immer 24 Stunden warten, das dauert halt kurz, und dann hast du 2000 mehr. Dann wartest du wieder 24 Stunden, hast wieder 2000 mehr. Und das ist halt richtig viel Geld, das du dann bekommst, und dadurch verliert irgendwie instant das ganze Geld an Wert. Und das ist halt, als Spieler arbeitet man immer auf diesen Punkt hin, dass man unendliches Einkommen quasi hat. Das ist ja immer so, oh geil, cool, dann brauche ich mir da, um keine Sorgen mehr zu machen. Dann hat man es und man denkt sich so, ja, okay, gut, jetzt ist es halt auch nichts mehr wert dann auf einmal. Aber die Stadt ist sehr schön, das ist cool, wie man die ausbauen kann und so weiter. Jetzt auch nicht super individuell, aber ist es schön, macht Spaß. Jetzt habe ich einen Ort, ein eigenes Dorf, wo ich Würfel spielen kann, den ganzen lieben langen Tag. Nach wie vor das beste Minigame, was ich seit langem gespielt habe, so neben Gwent, ist das wirklich richtig schön spaßig. Ja, und bin da jetzt eigentlich ganz zufrieden. Ich habe aber auch noch was anderes gespielt, und zwar wieder ein bisschen Star Citizen.
Gestreamt.
Ja, und vor allen Dingen Mining. Da bin ich jetzt wieder drin und das macht echt Spaß. Das ist bisher der Gameplay-Loop in Star Citizen, der meiner Meinung nach schon am weitesten ist und am besten ausgebaut, neben Kampf. Und das macht Spaß. Macht Spaß, da irgendwie an so einen Asteroiden ranzufliegen, einen Laser in den reinzudrücken, bis der irgendwann auseinanderspringt und dann guckt man, was man Wertvolles rausziehen kann. Also das ist einfach befriedigend. Ich finde es wirklich, ist ein sehr befriedigender Gameplay-Loop. Das macht sehr, sehr viel Spaß, weil man suchen muss, man muss scannen und dann schießt man da ganz, ganz skillhaft die Laser rein, um zu gucken, dass man den auch gut ohne große Explosionen auseinanderkriegt, in kleinere Stücken, bis man den dann aufsaugen kann.
Das machst schön. Du vom Schiff aus. Du fliegst jetzt nicht an den Asteroiden ran mit so einer kleinen Spitzhacke und klopfst den in zwei.
Genau, du machst das vom Schiff aus. Du hast einen Mining-Laser an dem Schiff. Und es gibt tatsächlich auch Bodenmining. Also es gibt so ein Hand-Tool, mit dem du das auch am Boden machen kannst. Und tatsächlich sind die Mechaniken da fast 1:1 gleich. Was ganz cool ist, weil du es halt auf einem kleineren Maßstab dann nochmal machen kannst.
Ich habe den Berg und den sprenge ich mit dem Laser.
Ja, ungefähr so ist es. Da kann man dann halt kleinere Dinge nochmal meinen, so Kristalle oder so ein Shit, der halt einfach, wo, wenn du da mit dem Schiffslaser drauf würdest, dann würde das halt explodieren instant, weil das einfach zu viel Energie ist.
Aber ist doch geil.
Ja.
Explosionen sind immer geil.
Passiert oft genug. Passiert leider wirklich oft genug. Also, nach wie vor ist das einer der, meiner Meinung nach, coolsten Gameplay-Loops aktuell schon im Spiel und macht echt Spaß. Also, das habe ich noch so ein bisschen gespielt. Ja, aber du hast offenbar auch ein paar Exploits da. Keine ja. Explosions, Exploits. Bedeutet, ja. man nutzt bestimmte Dinge im Spiel aus.
Ja, irgendwelche Glitches, Programmierfehler, genau. Irgendwas, um sich einen meistens signifikanten Vorteil im Sinne von Kampfkraft oder Wirtschaftsmacht, je nachdem, welches Spiel man spielt, zu verschaffen. Und konsumiere sehr gerne Videos von einem YouTuber, der The Spiffing Brit heißt. Du kennst ihn ja auch.
Ja, schaue ich auch gerne.
Der zum Beispiel sehr gerne Exploits zu Civ und so macht, also Civilization 6. Und kurz nachdem ich King's Bounty 2 gespielt und den Test fertig geschrieben hatte, kam ein Video von ihm, wo er dieses Spiel natürlich wieder komplett kaputt macht und einen Exploit benutzt, der mir gar nicht aufgefallen ist. Denn ich hatte dir gesagt, du kannst Sachen aus deiner Reserve Truppen aus deiner Reserve in deine aktive Schlachtgruppe schieben und hin und her und hast sie nicht gesehen. Du kommst aber...
Und hier an dieser Stelle kurze Exploit-Warnung, falls ihr das nicht schon hören wollt, bevor ihr das Spiel spielt.
Ne? Ja gut, selbst wenn du den Exploit kennst, kannst du das Spiel ja dann einfach ohne den Exploit spielen.
Aber manchmal ist es schwer zu verzichten, wenn man dann in einer haarigen Situation ist.
Ja gut, an der Stelle eine kleine Warnung. Auf jeden Fall, du kannst, wenn du Truppen rekrutierst, aus deiner Schlachtgruppenansicht in die Reserveansicht wechseln. Und das Spiel ist darauf nicht vorbereitet, denn du kannst dann...
Was passiert hier? Was machst du da?
Du kannst dann so viele Truppen, wie du willst, einfach in deine Reserve packen und musst dafür nichts bezahlen. gar nichts. Und es gibt kein Limit in der Reserve. Das heißt, du kannst einfach 1000 Truppen in deine Reserve packen, schiebst 10 Leute aufs Feld. Wenn die umkommen, scheißegal, schiebst du einfach 10 Leute aus der Reserve wieder in deine Schlachtgruppe rein. Und dann kannst du in die nächste Schlacht. Also du kannst dich während der Schlacht Sachen aus der Reserve ziehen, aber halt quasi nach jeder Schlacht. Wo man sich immer so denkt, ah, ich habe 2000 Gold gefunden, aber ich muss 1000 ausgeben, um meine Truppen wieder zu kaufen, die halt gestorben sind. Und dadurch hat man viel mehr Geld für Items übrig, denn dein Held läuft halt die ganze Zeit mit irgendwelchen Schwertern und Rüstungen, hast du nicht gesehen, rum, die man nicht benutzen kann. So oft habe ich mir schon gedacht, boah, das ist ein Hütchen, das will ich ja schlachten. Nein, geht nicht. Arschlecken, geht nicht. Du kannst nur in den rundenbasierten Kämpfen auch wirklich kriegerisch aktiv werden. Du kannst nicht bei rumlaufen, irgendwas kaputt schlagen, aber die Items sind trotzdem relevant, weil die geben deinen Truppen Boni im Kampf. Und wenn man halt deutlich weniger Geld ausgibt, um einfach überhaupt Truppen zu haben, ist das schon ziemlich overpowered. Mal ganz abgesehen davon, dass einige Truppen, wenn man die zusammenpackt, es gibt zum Beispiel so eine Banditeneinheit, die stackt einen Effekt, wo du mehr Gold bekommst, wenn du einen Kampf gewinnst. Was halt unfassbar broken ist ab einem bestimmten Punkt. Ja, aber das hat mich so ins Überlegen gebracht und ich wollte einfach mal einen kleinen Mini-Ausflug in die wunderbare Welt der Exploits machen. Denn du hast ja schon über einen Exploit gesprochen, den wir, glaube ich, alle schon mal benutzt haben. Wenn man irgendwo feststellt, dass man eine konstante Geldquelle hat, einfach so lange einen Loop durchzufahren, bis man genug Kohle hat für sein nächstes Projekt.
Habe ich auch in Fallout gemacht. Fallout 4, da habe ich einfach mir eine Stadt gebaut, die am Wasser liegt und einfach Dutzende Wassergeneratoren quasi hingestellt und dann alle paar Ingame-Spielstunden fährt man oder Tage, geht man da einmal hin, nimmt sich alles Wasser, kann das alles verkaufen, weil das irgendwie mega teuer verkaufen kann. Und damit habe ich mir da wirklich alles in dem Spiel ab einem gewissen Punkt einfach finanziert. Also dann weißt du einfach, okay, ich gehe jetzt dahin, nehme das ganze Wasser mit, gehe dann zu der Location, kaufe mir da Fusionskerne, weil die eh nicht genug Geld haben, um es mir quasi bar auszuzahlen. Und dann kriegst du da deine ganzen Kronkorken plus ein paar Fusionskerne und kannst den ganzen Tag in Powerrüstung rumlaufen. Und ich finde, das ist so eine Sache mit den Fusionskernen der Powerrüstung, die das sogar wieder ein wenig relativiert hat. Einfach weil du dadurch halt ein Verbrauchsgut hast. Weil du verbrauchst die ganze Zeit Energie, die musst du wieder herkriegen, dafür brauchst du das mit dem Wasser. Und das hat's wieder ein bisschen relativiert. In Kingdom Come gab's sowas leider nicht. Da gibt's keine du musst natürlich essen und so weiter, aber das sind keine großen Ausgaben. Das kannst du kostenlos an überall stehen, Bodeneintöpfe rum. Überall. In der ganzen Welt. Da isst du dann einfach kurz. Und für deinen Hund, wenn dein Hund Hunger hat, dann bockst du kurz einen Huhn, das wird automatisch gerupft und kannst du aufsammeln, wirst du nie für bestraft. Keine Ahnung, warum das so ist in Kingdom Come. Du stehst vorm Bauer und du schlägst
ihm seinen Huhn einfach klauen.
Das habe ich gemacht einmal in Scarlet, in der Anfangsstadt, bevor die Story und alles eigentlich erst richtig losgeht, bin ich einfach nur rumgelaufen und habe jedes einzelne Huhn in diesem Dorf, das sind an die 50, 60 Hühner, kaputt geboxt und die alle dort verkauft. Direkt an vom Händler das Huhn kaputt gemacht und direkt wieder verkauft. Weil aus irgendeinem Grund da, wenn du nur andere Sachen stiehlst oder so, dann sind die ganz wild. Aber die Hühner hause kaputt alle. Ja, also das sind so, da gab's wie gesagt halt keine kontinuierliche Ausgabe. Man muss auch mal die Rüstung und sowas reparieren lassen und so, aber ja, per se, ne? Ja. Die Fusionskerne haben es irgendwie für mich persönlich ein bisschen gebalanced und gab ja noch genug zu tun in Fallout 4.
Ja, das ist dann so ein bisschen wie die Cheats in Age of Empires. Das kann das Spiel dann auch nochmal in eine ganz andere Erfahrung wandeln. Ja, und im Endeffekt spielst du es dann nur noch, weil es einfach so unfassbar, unfassbar hirnrissig ist, was du da teilweise abziehen kannst.
Hast du denn noch Exploits? Irgendwie im Kopf, die du gemacht hast.
Ich möchte mal über diesen zeitlichen Money-Exploit reden. Das ist, glaube ich, sogar der erste Exploit, den ich je benutzt habe. Und zwar in einem Spiel, was ich bis heute verzweifelt am Suchen bin, weil ich es gerne nochmal spielen würde. Es ist so ein Tycoon, wo du dir im Prinzip eine Forschungsstation aufbauen musst auf einer Insel, wo du nach und nach Forschungsgelder akquirieren musst, um letztendlich zum Mond zu fliegen. Das hieß irgendwie Fly Me to the Moon oder To the Moon oder irgendwie sowas. Es war in so einer Low-Poly-Optik, die Charaktere hatten ganz große Köpfe. Wenn ihr irgendwie ein Spiel vor 10, 15 Jahren gespielt habt, was ungefähr so aussah, dann bitte weist mich drauf hin, ich suche es verzweifelt.
Oh.
Aber da war es auch so, dass du quasi, bevor du irgendwelche Quests gekriegt hast, dass du diverse Sachen bauen musst, im Tutorial schon konstanten Geldflow hattest und bevor du einfach die nächste Tutorial-Quest, nämlich baue den erste Zentrifuge oder sowas, angenommen hast, konntest du einfach das Tutorial 3-4 Spielstunden lang immer wieder Runde für Runde durchlaufen lassen, saß dann auf einem riesen Stapel Geld und auf einmal hat es funktioniert, weil das Spiel war knackig schwer. Also zumindest damals für mich. Ich habe es selten über ein paar Raketentests hinaus geschafft und so war es halt einfach so, ach, so weit geht das Spiel doch. Ich wäre nie im Leben gekommen. Ja, aber was ich auch gerne mache, das ist mir bei Age of Empires jetzt mehr und mehr geläufig geworden, sind so Einheiten zu bauen, die einfach unfassbar übertrieben stark sind. So richtig overpowered. Age of Empires 3 hat so eine Deckbuilding-Komponente. Da kannst du dir immer zu Lieferungen aus deiner Heimatstadt liefern lassen. Wenn du ich glaube 2000 XP oder so erreicht hast, da hast du eine Schiffsladung, kannst du dafür eine Karte aus der Heimatstadt liefern lassen. Und mehr levelst du auch Spiel für Spiel, Gefecht für Gefecht deine Heimatstadt auf und schaltest neue Karten frei, die nicht nur Einheiten sein können, sondern oder Rohstoffe, sondern auch Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten, wenn man die zusammen in einen Topf wirft, können teilweise unfassbar übertrieben sein. Du hast zum Beispiel ein Einheitenlimit, das ist, egal wie viele Häuser du brauchst, gecapped auf 200. Ich habe es aber geschafft, mit solchen Kombis über 300 Einheiten auf dem Feld zu haben und die haben doppelt oder dreifach so viel Leben gehabt und doppelt oder dreifach so viel Schaden gemacht. Ich meine, meine Armee, normalerweise hast du so Schere-Stein-Papier-Prinzip. Pferde gegen Artillerie, Artillerie gegen Infanterie, Infanterie gegen Pferde, bliblablub, ne? Ich hatte nur Musketiere. Aber die haben alles wegrasiert. Alles komplett. Scheißegal. Ja, das ist schon witzig.
Ich liebe es auch. Ich liebe es, wenn Spieler einem auch die Möglichkeit geben. Also ich weiß gar nicht, wir haben jetzt gar nicht so wirklich über Exploits in dem Sinne geredet, dass es irgendwie Glitches sind, sondern wir haben halt einfach nur die Ingame-Mechaniken ad absurdum geführt. Ich weiß nicht, zählt vermutlich auch so ein bisschen als Exploit.
Ja, ich würde behaupten, dass bei King's Bounty, wo du die kostenlosen Einheiten rekrutieren kannst,
das ist ein Glitch.
Definitiv ein Glitch.
Das wird sich auch bald gefixt, dann.
Ich hoffe es nicht, ich will das noch ausprobieren.
Oh, ja, aber ich liebe es, wenn Spieler einem die Möglichkeit an die Hand geben, dass man tatsächlich auch mit genug Tricksereien und sowas, aber auch so sich Boni so krass stacken kann, so weit hochleveln kann, dass wirklich einfach dann lustige Sachen passieren, dass man wirklich eine Faust, also irgendwie Faustkampf irgendwie so übertrieben hoch macht, dass man wirklich gepanzerte Soldaten irgendwie mit einem Schlag kaputt kriegt und so weiter. Sowas, ich find's immer schön, wenn man die Möglichkeit hat, da sowas zu machen. Also nach wie vor. Ich mach's dann auch gerne. Ich find's manchmal lustig, so einen Charakter einfach zu sagen, ja, ich habe jetzt hier meinen Charakter, aber ich ignoriere alle Werte außer diesen einen und dann nur mit dem einen Wert gewinne ich das ganze Spiel.
Ja, das finde ich ganz witzig. Vor allem, wenn das Spiel dir suggeriert, baue, leg nicht alle Eier in einen Korb, versuch eine balancierte Armee dir aufzubauen,
und guck,
dass deine Wirtschaft nicht nur auf einen Rohstoff geht. Und sobald du merkst, dass nö die richtige Antwort ist und du da komplett übertrieben teilweise Sachen bauen kannst.
Bei Pokémon ist es auch so, dass viele der Pokémon-Spiele mit am einfachsten durchzuspielen sind, wenn du nicht sagst, ich fange sie alle, sondern ich mache ein Spiel halt mit ein oder zwei Pokémon das ganze Spiel durch, weil alle EXP dann halt auf die beiden Pokémons gehen und du bist halt massiv überlevelt die ganze Zeit. Oder bei Bannerlord habe ich neulich eine Waffen, also es ist, ich weiß nicht, ob es ein Exploit ist, aber ich habe beim Schmieden eine Kombination an Gegenständen gefunden, also an Klingen und so weiter, die dann einfach so viel Geld gebracht hat. Ich glaube 10.000 Münzen und eine Stadt hat so 20.000 Münzen zur Verfügung, ungefähr so, in der Regel. So manchmal sind es auch 40.000, mal sind es nur 10. Aber 10.000 ist halt, damit kannst du halt alles aufkaufen, einfach was da ist. Und dann bin ich wirklich nur noch durchs Land gezogen und hab versucht, allen Städten meine Stangenwaffen da anzudrehen, die aus irgendeinem Grund absurd viel Geld eingebracht haben. Und da habe ich mich wirklich schon fast wieder ein bisschen wie ein Exploiter gefühlt. Aber es war auch cool, diese ganzen legendären Waffen dann quasi zu verkaufen.
Ich habe das mal in einem Online-RPG gehabt. Arion hieß das.
Ah, ja.
Das habe ich mit einem Kumpel gespielt. Der hört auch häufig den Podcast. Grüße gehen raus.
Grüße.
Da haben wir irgendwann rausgefunden, dass wenn du deine Rüstungsteile selber hergestellt hast beim Schmied, dass das deutlich günstiger ist und dass die Rüstungsteile, die du rauskriegst, deutlich mehr Boni geben oder deutlich stärkere Boni geben, als wenn du die irgendwie kaufst oder irgendwie durch Looten kriegst. Und dann haben wir Stunden damit verbracht, in irgendwelchen Arealen Rohstoffe zu sammeln und zu schmieden, was das Zeug hält. Im Endeffekt war einer der höchsten Stats, den wir überhaupt hatten, Schmieden in dem Spiel. Und dann haben wir da nicht nur irgendwelche krassen Rüstungsteile zusammengebastelt, sondern teilweise halt auch irgendwelche Rohstoffe zusammen in einen Hopf geworfen, kam ein krasser Rohstoff raus, den hast du verkauft, hast davon alles gekauft, was du für deine Rüstung gebraucht hast und hast dann quasi dadurch dir eine Rüstung zusammengebaut, die viel, viel krasser war als alles, was du irgendwie durch Looten oder durch Einkaufen zusammenkriegen könntest.
Also Schmiede ist oft sehr mächtig, aber es ergibt ja auch Sinn. Du investierst da Zeit und Skillpunkte rein. Dann muss es auch besser sein als das, was die anderen kriegen.
Ja, aber das war halt so eine Motivationsspirale. Und dadurch, dass halt auch bei den Schmiedeöfen immer wenig los war, da hast du so gesagt, ja, das sind nur die paar Nerds, die das so Roleplay-mäßig spielen wollen. das ist doch scheißegal, das müssen wir uns gar nicht angucken. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht. Und dann standen wir selber in der Ecke und haben ständig den Hammer geschwungen.
Das ist geil, das macht einfach Spaß, wenn man dann merkt, oh, warte mal kurz, oh, ich kann das nochmal 5% hier raufholen.
Ja.
Oh, geil. Na dann, los geht's.
Vor allem, wenn du dann ganz so eine Brustplatte und einen Helm und Handschuhe hast und Schuhe, die alle zusammenpassen. Und dann hast du nicht nur eine Rüstung, die ultra fett aussieht, die gibt auch ultra fett Stats.
Ja.
Und dann fühlst du dich einfach geil, weil die Leute fragen dich so, wo hast du das her? Ja, ich selber geschmiedet. Boah, voll krass, hast du selber geschmiedet? So.
Und
ich meine, das hat vielleicht 3-4 Stunden gedauert, aber die Stunden, das hat auch Spaß gemacht. Das war so eine Motivationsspirale, in der du dich dann gefangen hast.
Und in manchen RPGs, MMORPGs, kannst du die Sachen ja dann auch verkaufen und machst anderen noch eine Freude und machst wirklich irgendwie, du hast das Gefühl, du produzierst hier wirklich was Geiles und dann kriegst du auch noch Geld dafür und so. Das ist cool.
Trading habe ich tatsächlich eben noch kein MMORPG gemacht. So die Interaktion mit anderen Spielern ist immer relative Grenzen tatsächlich.
Ich glaube, ich habe es am meisten damals bei Star Trek Online gemacht. Da habe ich am meisten so getradet und Sachen, weil das war auch cool. Das war schön. Ich habe neulich nochmal reingeguckt in Star Trek Online. Ich raff gar nichts mehr. Nichts mehr. Also aber alles cool, ist cool. Ich meine, wir brauchen mehr Star Trek Spiele, ist meine Meinung. Aber tja, da bleibt wohl erstmal noch drauf zu hoffen die nächste Zeit. Tja.
Vielleicht.
Aber wir reden jetzt ja natürlich nicht nur aus der Vergangenheit. Wir haben auch ein paar knackige News für die Zukunft, für die nähere Zukunft.
Oh mein Gott, Felix, überrasche mich!
Angefangen wird heute mit Battlefield 2042. Da freuen wir uns drauf, oder?
Ja. Ja, also ich bin ein bisschen hyped, aber auch ein bisschen skeptisch.
Ich bin jetzt tatsächlich mehr skeptisch als vorher, weil sie haben angekündigt, es wird Operators geben. Man kennt das schon von anderen Spielen, bestimmte Charaktere, zwischen denen man auswählen kann, die bestimmte Spezialfähigkeiten haben. Ja. Und halt einen Namen und
Background-Story,
so halt irgendein paar Eigenschaften. Und ich muss persönlich sagen, dass ich da nie ein Fan von war, aber ich werde erstmal kurz zusammenfassen, was das überhaupt ausmacht. Es wird nämlich weiterhin Klassen geben. Also es gibt weiterhin den Engineer, den Medic und so weiter. Also es gibt das Klassensystem gibt's weiterhin. Und den einzigen Unterschied, den die haben, sind dann vermutlich ein paar Voice Lines, also dass die unterschiedliche Sachen sagen, dass sie unterschiedlich aussehen. Sie werden ein Special Item haben, einen speziellen Gegenstand und eine Spezialfähigkeit. Also irgendein Trait, nochmal irgendwas, was das irgendwie, die unterscheidet halt nochmal von anderen. Aber an sich, das Klassensystem gibt's trotzdem weiterhin. Du hast ja Rainbow Six Siege viel gespielt und da gibt's ja auch Operators.
Ja.
Bist du von diesem System erstmal grundsätzlich ein Fan?
Im Kosmos von Rainbow Six Siege, ja. Da hat es ziemlich gut gepasst, fand ich. Aber ich sag dir auch warum, weil so ein bisschen Immersion hätte ich auch schon gerne immer bei den Spielen. Und bei Battlefield hat mich schon immer gestört, wenn es zum Beispiel diese kritzbunten Skins und sowas gab, was einfach nicht zu Battlefield 1 gepasst hat, so zu dem Setting. Und da war es aber zum Beispiel so, du hast halt deine Klassen gehabt, den Medic zum Beispiel, und alle haben den Medic gespielt, weil der hat krasse Waffen gehabt und konnte Leute heilen, hat dadurch ganz viele Punkte generiert, aber du hast halt 20 generische Medics auf dem Feld rumrennen, wo jeder eine andere Waffe hat, wo jeder ein bisschen anders aussieht und so, passt. Wenn du da 20 generische Kevins auf dem Feld rennen hast, also angenommen einer von den Operators heißt Kevin, ich weiß nicht, das killt's irgendwie so ein bisschen, weil das wirkt dann immer so, ja, wir haben jetzt 10 Operator, auf dem Server sind 64 Leute, die Chancen stehen gut, dass von jedem Operator dieselbe Person rumläuft, mehrfach. Ich weiß nicht.
Das fand ich gerade, das also eine der wenigen Sachen, die Battlefield 19, nicht 1942, das ist ein bisschen
älter. Battlefield 1?
Nicht Battlefield 1, sondern Battlefield 5. Ist klar, dass man da überall ein bisschen durcheinander kommt.
Ja, logisch. Battlefield 5, der Nachfolgeteil von Battlefield 1.
Das haben die, finde ich, schon ganz cool gemacht. Du kannst dir aussuchen, wie dein Soldat aussieht. Du kannst halt zwischen verschiedenen Gesichtern wählen. Und du kannst auch die Uniform anpassen und so. Auch da gibt's ein paar Uniformen, die ich ein bisschen merkwürdig finde manchmal, aber ist okay, es gibt Uniformen, du kannst einfach deinen Charakter anpassen und das finde ich immer sehr schön, wenn man das machen kann. Ich bin persönlich kein Freund von diesen Operators, weil da gerade genau das kommt. Ich finde vielleicht sogar einen cool, von der Background-Story her und so weiter, ich identifiziere mich irgendwie, aber der hat eine Spezialfähigkeit, die mir nicht gefällt. Und dann eine andere Person, mit der ich mich gar nicht identifizieren kann, die hat dann halt die Spezialfähigkeit, die ich will. Dann nehme ich die, versuche mich da so rein zu versetzen und sehe dann aber dreimal anders noch diese Person. Ja. Also genau diese Individualität, die ich eigentlich so mag, dadurch, dass du halt deinen eigenen Charakter erstellst und so die Fähigkeiten zusammensuchen kannst, die finde ich eigentlich geil. Und ich habe gar nichts dagegen, dass es so Loadouts gibt mit Spezialfähigkeiten. Das finde ich cool. Ich hätte aber gerne die Option, dass ich sagen kann, ich möchte aber gerne, dass mein Charakter trotzdem aussieht wie ich das halt voreingestellt habe oder so. Und nicht, dass der dann aussieht wie die oder die Person. Ist eine Kleinigkeit, ist ja sowieso First Person, macht deswegen kaum Unterschied. Aber du hörst dann vielleicht die ganze Zeit die Voice Lines von der Person. Und
ja.
Also das, es ist halt immer, es stört vermutlich vom Gameplay her nicht. Das kann sein, dass das mega viel Sinn ergibt. Ich mag aber die Personalisierung mehr.
Ja, vor allem wenn du überlegst, dass gerade in Shootern die Voicelines nicht wirklich sehr gehaltvoll sind. Das sind dann immer so coole One-Liner, die vielleicht wirklich cool sind, aber die dir dann vielleicht schon auf den Keks gehen, wenn du zum 40. Mal ein Match hast, wo du den Operator spielst oder zum 40. Mal so I'm ready, let's do this, sagt. Und dann hast du aber dann in dem Fall vielleicht sogar noch die Form, wo du dann nicht nur diesen einen Operator hast, der das sagt, sondern drei Leute, die diesen Operator auch spielen, wo wenn dein Operator mal die Schnauze hält, wo dann deren Operator diesen Satz die ganze Zeit prügeln. Ich weiß nicht, ob das so geil ist.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass man dann während des Spiels, also für mich ist es jetzt schon teilweise während Battlefield 5 so gewesen, dass bei so ein paar ganz markanten Skins, es gibt zum Beispiel so einen Soldaten, der hat eine blaue Uniform, richtig markant, weißer, prächtiger Bart und so, sieht richtig cool aus. Aber wenn du den dann halt dreimal nebeneinander stehen hast und du erkennst den halt eindeutig, der sieht nicht generisch genug aus, dass es nicht auffällt. Bei vielen Soldaten, die sehen so generisch aus, da fällt es mir überhaupt nicht auf. Da fällt es dann nur auf, wenn die dann in dieser Endansicht alle vier nebeneinander stehen und du merkst, alle in dem Trupp hatten denselben Charakter, denselben Skin ausgewählt, dann fällt es vielleicht auf. Aber bei einigen, und vor allen Dingen, wenn die dann noch eine Persönlichkeit haben und du hast irgendwie einen Bezug dazu, du weißt, wie die heißen, du weißt, wie sie aussehen, du weißt die Spezialfähigkeiten und so weiter, dann fällt das auf dem Schlachtfeld, glaube ich, auch viel schneller und viel eher auf. Also ich hoffe wenigstens, dass man dann die Kleidung ändern kann oder so.
Ja, das wird wahrscheinlich der Fall sein, weil du dir dann über diverse Lootboxen wahrscheinlich Uniformteile zusammenstücken.
Das ist nochmal was
anderes. Ja.
Aber die Spezialfähigkeiten wurden zum Teil vorgestellt und was richtig cool war, was dabei war, war die Spezialfähigkeit von Webster McKay oder der Spezialausrüstungsgegenstand und zwar deren Greifhaken. Und dann sieht man auch im Trailer, wie der sich, den schießt er wirklich an so ein Gebäude und zieht sich dann quasi auf das Dach.
Ja, aber warum können die das nicht zur Spezialfähigkeit vom Combat Engineer machen?
Ja, oder einfach als Ausrüstungsgegenstand. Ja. Also die Systeme, die gab's ja schon, die sind da, das hätte ich natürlich auch besser gefunden. Aber ich wollte was Positives mit rausziehen, es gibt wieder einen Greifhaken.
Ja, es klingt auf jeden Fall geil. Greifhaken klingt cool.
Ich habe mich direkt an Battlefield Hardline zurückerinnert, wo es mehrere coole Gadgets gab, mit denen du so Seile spannen konntest und so weiter. Und das fand ich, oder dich abseilen konntest. Das hat mir seit Hardline gefehlt und jetzt kommt das offenbar wieder in irgendeiner Weise. Und das finde ich schon mal gut
das,
an sich.
Das klingt tatsächlich, irgendwie klingt das komisch. Dadurch, dass die Leute oder die Entwickler mehr Fokus auf tiefer gehende Charaktere legen, umso mehr wirkt es zumindest in dem Umfeld wie Copy and Taste.
Ja, also es ist nicht so.
Nicht Copy and Paste.
Copy and Paste,
Copy and Paste, ja.
Ja, ich dachte schon, du
hast direkt. Ich hab heute ein paar Le Flirt-Videos geguckt.
Ja, ja. Keine Sorge, ich glaube, man hat's verstanden und ja, ich kann dir da nur zustimmen. Es wirkt halt, es wirkt unnötig im Battlefield-Kontext. Ich habe nie gedacht, ach, warte mal, ich will mich aber irgendwie ein bisschen mehr mit den Charakteren identifizieren. Die haben mir nicht genug Geschichte. Nee, das ist, wir ballern uns hier ab, Mann. Es interessiert mich nicht. Ich will doch, da will ich doch gerade die Namen nicht kennen.
Ja, ganz ehrlich, die Lore von einem Thatcher oder von einem Sledge sind mir auch egal. Also das sind jetzt Operator aus Rainbow Six Siege. Ja. Aber es ist halt einfach geil, weil du dir so denkst, boah, jetzt spiele ich Castle. Das heißt, ich kann geile Wände aufstellen und die Leute können nicht einfach durch die Tür durchrennen, die nur mit Holzlatten verkleidet ist. Boah, jetzt spiele ich, keine Ahnung, Mute. Der kann den Gegnern einfach dahingehend auf den Sack gehen, dass er deren Kommunikation stört.
Ja, und ich werde dann Webster McKay spielen, weil mit dem kann ich mich schön auf Dächer hochschießen.
Ja, aber bei Rainbow Six Siege hast du zwei Fünfer-Teams. Jeder spielt einen anderen Operator. Die passen irgendwie zusammen oder auch nicht.
Das... Ja, aber genau, ich sehe halt auch hier das Problem, du hast dann halt, was sie haben wollten, haben sie nicht sogar nochmal die Spieleranzahl erhöht oder haben gesagt, sie wollen es machen? Egal, 64 Spieler wird es mindestens geben, denke ich mal.
64 Spieler oder 64 Operator?
64 Spieler auf einem Server und er wird safe dann 10 Duplikate geben immer. Weil ja. Vor allen Dingen, weil es ja auch Meta, das ist ja dann auch Meta, wenn die Operator nicht auf Klassen beschränkt sind, also es ist ja offenbar zwei separate Systeme, dann wird da halt sehr schnell rausstellen, wenn du Engineer spielst, dann sind die beiden oder die drei Operator die besten und dann werden das die meisten nehmen und dann erhöht sich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass alle, ja, dass es sich so angleicht, das ist irgendwie blöd. Finde ich.
Gibt es denn eine Info, wie viele Operator schon angekündigt wurden?
Nee, ich habe keine Info dazu. 4 wurden vorgestellt schon. Also 4. 4 mindestens.
4 bei dem Server, wo 64
Leute sind. Nein, es wird wesentlich mehr geben, nehme ich an. Aber wir wissen von 4 bisher. Die wurden schon mal vorgestellt. Ist aber auch halb so wichtig. Wir haben noch andere spannende News. Und zwar, Netflix geht jetzt tatsächlich an den Start. Sie haben es gemacht. Sie sind in der Gaming-Branche jetzt angekommen.
Wow.
Final. Allerdings nur, wenn man eine polnische IP-Adresse hat und ein Mobiltelefon besitzt. 2 Stranger Things Spiele, und zwar einmal Stranger Things 1984 und Stranger Things 3. Das sind Android-Spiele. Die kann man jetzt spielen über Netflix. Mit einer polnischen IP-Adresse.
Wenn du die Netflix-App auf deinem Handy hast, kannst du über die Netflix-App diese Spiele spielen.
Ich kann es dir nicht genau sagen, weil ich habe keine polnische IP-Adresse, weil ich nicht in Polen wohne. Tut mir leid. Ich kann es nicht genau sagen. Und das ist quasi jetzt der erste Test, das ist der Startschuss. Da kommt noch mehr, da kommt noch viel, ja, haben sie gesagt, haben sie angekündigt. Aber wie sich das jetzt genau weiterentwickelt, ich find's trotzdem cool und erwähnenswert, dass es jetzt passiert ist. Also, das wirkt ja immer so ein bisschen schwammig, bis es passiert dann tatsächlich. Man denkt immer, ja, die wollen in Gaming, aber jetzt sind sie im Gaming.
Ich finde die Grundidee nicht schlecht.
Ja.
Ich befürchte allerdings eine Flut an trashigen Mobile-Ablegern von guten Serien. Also Mobile-Game-Ableger.
Also die Spiele, die sind tatsächlich schon länger draußen. Von 2017 und von 2019. Also, die sind jetzt einfach nur... Da haben sie vermutlich die Lizenzen für, ne?
Ja.
Also, dann haben sie die halt draufgebracht. Ja, es wird vermutlich, hoffentlich wird es nicht so, dass sehr viel Trash kommt. Ich hoffe einfach mal, dass sie auch andere Spiellizenzen einkaufen. Also nicht nur selbst produzieren.
The Witcher, kannst dann einfach auf deinem Handy spielen, weil es auf der Switch schon so gut funktioniert hat.
Ich hoffe auch, dass das für einen PC kommt. Ich hoffe nicht, dass das Android exklusiv bleibt.
Also das wäre schon irgendwie cool, wenn die dann quasi...
Google Stadia übernehmen.
Oh Gott. Nee. Also ich würde da gar nicht in diese Cloud-Gaming-Richtung gehen, aber dass man jetzt zum Beispiel sagt, so, boah, hier, keine Ahnung, für alle Leute, die neu bei Netflix sind und The Witcher schauen wollen, hier kriegt ihr einen Key für... Mittlerweile kriegst du überall einen Key für The Witcher 3.
Ist auch ein geiles Spiel, kann man mal machen.
Ja, klar, aber sowas wäre halt... Das wäre schon eine coole Aktion.
Ja.
Wenn das dann so auswächst wie bei Epic...
Es kann sein.
Wenn du dann jedes Mal, wenn du Netflix guckst, also jede Woche, loggen sich dann 90% der Netflix-Nutzer ein, um irgendein kostenloses Spiel zu claimen.
Ich glaube, das wird tatsächlich dann eher über sowas gelöst, wie Twitch das gelöst hat. Also, dass man einen extra Launcher hat, den man sich dann runterlädt und darüber die Spiele installiert und darüber halt startet. Solange man das Abo hat, kann man das Spiel starten. Ja. Letztendlich auch wie der Game Pass bei Xbox funktioniert und so. Ich denke, das wird kein groß anderes Konzept werden und das finde ich auch okay so. Ich bin halt gespannt, was für Spiele gegebenenfalls da rauskommen.
Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Das wird sich ja mit der Zukunft zeigen. Was mich auch interessieren würde, ändert das was an den Beiträgen? haben die dann ein separates Zusatzabo, Zusatzpaket, was man dazu buchen muss,
um das zu zocken. Das wird spannend.
Inwiefern sieht das dann für die Budgetierung von Netflix originalen Serien und Filmen aus? Müssen die dann mit weniger auskommen? Geht das dann zulasten der wirklich teilweise sehr guten Netflix-Produktionen? Fängt Netflix dann an, selber Spiele zu produzieren? Wie fallen die aus? Das interessante Sachen. Fragen über Fragen.
Fragen über Fragen. Und wie gesagt, deswegen ist es so spannend, dass die Testphase jetzt beginnt, die erste große. Und mal sehen, was da noch kommt. Wir wollen auch noch über Indie-Games reden, aber ich glaube, das machen wir nächste Woche nochmal ausführlich.
Ja, da als kleiner Teaser, die Gamescom ist ja mittlerweile schon durch. Die war wie dieses Jahr auch wegen Corona wieder vollständig digital. Allerdings gab es in der Indie-Arena-Booth um die 120 Games, die man testen konnte. Und ich habe sowohl privat als auch dem Job geschuldet, mich dort rumgetrieben und habe einige coole Games gesehen, die ich euch gerne ans Herz legen wollte. Allerdings sagt unser Zeitkonto, verpiss dich.
Ja, vor allen Dingen wollen wir uns auch die Zeit dann nehmen, um mal ausführlich drüber zu reden.
Genau, also wir müssten jetzt quasi Abstriche machen, müssen quasi nur ein, zwei Spiele ansprechen und das ist dann auch schade um die anderen Spiele. Deswegen verschieben wir es, aber ihr könnt euch auf eine sehr große Auswahl freuen.
Oh ja, und es gibt mir auch noch mal ein bisschen Zeit, dass ich da auch noch mal ein paar Sachen schön reingucken kann.
Ja.
Aber hast du vielleicht noch so eine klitzekleine Empfehlung jetzt hier für einen Abschluss?
So ein klitzekleinen Mini-Teaser. Terror of the Hemasaurus. Das konnte ich nicht anspielen. Hatte ich die Zeit nicht zu. Also zu einigen Spielen habe ich auch die Demo schon gespielt, die teilweise immer noch kostenlos auf Steam verfügbar sind. Aber das machen wir dann nächste Woche. Terror of the Hemasaurus, da geht es quasi drum, so ganz arcadig im 16-Bit-Stil eine Stadt zu zerlegen als großes Godzilla-Monsterviech. Und die Dinos oder Riesenfaultiere, die es dort gibt, sind einfach unfassbar cute. Die sehen so, so knuffig aus. Und währenddessen, also das ist halt irgendwie so, diese Pixel-Art macht's halt auch, nimmt halt auch die Brutalität so ein bisschen raus. Da zerfallen halt Gebäude und du kragst jetzt da durch. Es ist halt eigentlich eine recht generische Idee, aber durch die etwas knuffige Aufmachung sah es schon ziemlich interessant und aus und wie so ein Pausenfüller.
Also für mich hört sich das super interessant an. Ich finde, das hört sich richtig lustig an. Das werde ich mir auch mal angucken.
Ja.
Ja, und ich würde sagen, ich empfehle einfach auch noch mal was, sogar auch in Pixeloptik heute, und zwar Nidhogg.
Was?
Kennst du Nidhogg?
Natürlich kenne ich Nidhogg.
Ein kleines...
Eins oder zwei?
Ich würde sogar jetzt einfach mal sagen, ich empfehle beide. Ja, unpopuläre Meinung. Das zweite kam wegen des Artstyles, der ein bisschen interessant ist. Ein bisschen, ich kann es gar nicht genau in Worte fassen. Ein bisschen brutaler sieht er aus, ein bisschen unschöner irgendwie.
Ja.
Ekliger.
Ja.
Auch in Stellenweise. Der erste ist halt sehr, sehr minimalistisch. Aber rein Gameplay, vom Gameplay her ist es trotzdem gut und macht Spaß. Aber ich würde jetzt hier explizit erstmal den ersten empfehlen. Ja, 1-gegen-1 Schwertkampfspiel. Das heißt, man kann schön an einer Tastatur oder auch mit zwei Controllern, wie auch immer man das möchte, von links nach rechts sich kämpfen. Und Ziel ist einfach nur, möglichst schnell und gut auf eben die korrespondierende Seite des Spielfeldes zu gelangen. Das bedeutet, man sticht den Gegner, seinen Gegner einmal ab und dann hat man freie Fahrt zu laufen. Wenn der einen wiederum absticht, dann hat er freie Fahrt zu laufen. Man wird immer wieder vor dem Gegner gespawnt, um den abfangen zu können. Und das ist halt sehr skillbasiert. Also man muss da schon wirklich sich ranhalten. Es ist sehr schnell, flink, flott. Man kann das Schwert werfen, man kann sich ducken. Es gibt unterschiedliche Posen, in die man sich stellen kann und so weiter. Hört sich aber komplizierter an, als es sich tatsächlich spielt. Und das macht einfach viel Spaß, sieht cool aus und sorgt immer wieder für... Ja, Ausraster, kleine Ausraster auf Partys.
Es hat auf jeden Fall so schon so einen leichten E-Sport-Flair.
Ja.
Ich stand, ich glaube 2017 war das, auf der Gamescom vom Stand von HP Omen, glaube ich. Und das Ganze lief unter der Moderation von Malternativ, einem YouTuber, der sich zwei Leute auf die Bühne geholt hat, die irgendwas gewinnen konnten. Wenn sie halt gegeneinander Nidhogg spielen und der Gewinner kriegt dann halt irgendein geiles Paket. Und dieses Match hat sich gezogen. Da sind immer mehr Leute dann vor diesem Stand gewesen. Ich glaube, ich stand da 40 Minuten für ein Nidhogg-Match. Und es ist halt so, du hast mehrere Bildschirme. Das heißt, jeder hat 3 Bildschirme, glaube ich, bei Nidhogg 2. Oder mehr oder weniger.
Du meinst so quasi Flächen, die man durchqueren muss.
Genau, Flächen, die man durchqueren muss. Man muss quasi immer zur gegnerischen Bildschirmhälfte laufen, um dann in die nächste Map zu kommen und immer weiter und immer weiter. Und es war dann wirklich so, der stand schon vor der gegnerischen Base und dann haben sie sich komplett wieder nach links zurückgekämpft. Der stand vor der gegnerischen Base, haben sie wieder komplett nach rechts zurückgekämpft. Und das ging die ganze Zeit hin und her.
Und das ist das Geile bei Nidhogg. Das hat kein gesetztes Ende. Du schaffst es oder du kämpfst da eine Stunde.
Ja, genau. Und das sah halt einfach so geil aus. Da sind halt wirklich Leute stehen geblieben, um sich das anzugucken.
Ja.
Und das fasst, glaube ich, den Charme des Spiels ganz gut zusammen.
Auf jeden Fall. Und man hat sogar eine ganze Menge Optionen, die man noch einstellen kann, um sich's noch mal ein bisschen spannender zu machen. Man kann die Schwerkraft verringern, man kann einstellen, dass die Schwerte wie Boomerange funktionieren, also wieder zurückkommen und einen auch selber töten können. Und es gibt da ganz viele Sachen und Modi quasi, die man da noch ausprobieren kann. Aber es ist wirklich easy to learn, hard to master, sehr simples Spielprinzip, aber es kickt einfach, es macht einfach Spaß. Und deswegen ist das auch was ich immer wieder raushole, wenn ich jemanden da habe und man mal kurz was zusammen zocken will.
Das heißt, wenn du die Person loswerden willst.
Och, tatsächlich, meine Erfahrung ist, die Leute sind angepisst davon, dass ich 5-6 Mal hintereinander gegen sie gewinne. Aber der Ehrgeiz, der steigt von Runde zu Runde, weil sie halt das Gefühl haben, okay, doch, ich kann das und jetzt will ich es auch schaffen, Felix einmal zu besiegen. Aber ich bin zu gut.
Das ist dann immer so, als würde Felix mit seinem Essen spielen.
Exakt. Ich lasse dann immer mal einmal bis zum letzten Bildschirm kommen, damit sie denken, sie haben eine Chance. Dann wieder ganz auf. Nee, ich habe es aber auch neulich mal wieder mit einem Kumpel gespielt und es macht einfach Spaß. Es ist einfach cool. So. Und ich finde, das ist auch das, was Spiele einfach machen sollen. Spaß.
Spaß.
Das ist ein schönes Schlusswort, oder?
Das ist ein wunderschönes Schlusswort.
Spaß! Okay, jetzt finde ich es doch nicht mehr ganz so schön.
Da gab es bei Deponia Doomsday, das ist der vierte Deponia-Teil, da gab es so eine Blume auf Elysium, die heißt Ronny. Er hat immer so eine Sonnenbrille aufgehabt und so eine Gitarre gespielt. Und die hat quasi das komplette Entertainment-System von Elysium oder so verwaltet. Auf jeden Fall ging es immer drum, hier, da ist die Entertainment Zone. Gönn dir ganz viele Spaßpunkte und so weiter und so fort. Und diese Figur hat sich dann im weiteren Spielverlauf immer mehr in so einen Psychopathen zu einem Psychopathen entwickelt, also so durch Systemfehler und sowas. Und die hat auch immer eine ganz markante hohe Stimme gehört. Und jedes Mal, wenn jemand Spaß sagt, habe ich Ronny bei mir im Hinterkopf, diese nervige Kackblume mit Spaß.
Ja, und das ist dann deine Undercover-Empfehlung heute nochmal schnell sneaky am Ende rein.
Ja, aber Deponia. Spielt Deponia, super Spiel, super Spielereihe.
Ist wirklich cool, sehr lustig. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Links sind natürlich wieder unten in der Beschreibung, Quellen und so weiter, Shownotes. Oder halt in den, wie nennt man, Podcast-Beschreibung oder Shownotes, ja.
Ja. Gebt uns ein grünes Herzchen bei Spotify.
Oh ja, das würde uns freuen. Gerne auch eine Bewertung da lassen. Genau. Also, wir freuen uns immer. Könnt gerne mail@vollverpixelt auch eine Mail an uns schreiben, falls ihr irgendwie wollt.
Genau, Rauchzeichen, Brieftauben, alles
mögliche. Kommt vermutlich nicht an beides, aber ihr könnt's machen.
Wenn's morgen bei dir an der Scheibe so ein komisch dumpfes Bump macht, dann hast du vielleicht Post.
Ja, also vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald. Tschüss.